Liebe Geschwister, vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch, ich tue nicht sagen, ab welchem Alter das ist. Vielleicht erinnern sich einige noch, wie das früher war mit dem Telefon. Also früher, wo es kein Bildschirm hatte, früher, wo es keine Lautsprechertaste hatte, aber wo man manchmal in einem Haushalt hätte können, als zweite Telefon ins Schlafzimmer. Und mithören. Manchmal, wie es bei mir war, bei den Grosseltern in den Ferien, mithören. Zeitenweise legal und zeitenweise illegal. Was wäre, wenn Gott so auf unsere Gespräche würde hören? Mithören, durchaus legal. Gespräche, wo wir nicht nur hier im Gottesdienst haben, wo wir nicht nur im Gottesdienst mit Gott reden, sondern auch im Alltag untereinander. Gott würde zuhören, mit dem Kaffee trinken, am Stammtisch, bei der Walkingrunde, beim Autofahren. Und übrigens, der Bibeltext heute bezeugt genau das. Gott hört mit, aber nicht, wie die Stasi es gemacht hat. Oder gewisse Länder es probieren, mitzuhören, wenn die Schweizer Diplomaten miteinander telefonieren. Sondern zuhört. Mit dabei ist. Von einer solchen Situation erfahren wir, bekommen wir mit im letzten Abschnitt vom Malachi-Buch. Und weil es geschrieben ist, bekommen auch wir Anteil, können auch wir herhören. Und eben nicht in der Art und Weise, dass Gott zulässt, wie es ein Sonntagsschullied hatte. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, und so weiter. Und dann erstarrt man fast vor Angst, man könnte etwas falsch machen. Sondern anders. Bist du bewusst, dass Gott mit dabei ist, dass nichts umsonst ist. Ich lese aus Malachi Kapitel 3, ab Vers 13. Ich habe einen längeren Text abgedruckt, den könnt ihr auch gerne zuhause mal noch nachlesen. Ich lese ab Vers 13 bis und mit Vers 18. Und werde im Verlauf der Predigt dann auf zwei, drei Gedanken vom weiteren Verlauf Bezug nehmen. Malachi Kapitel 3, Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgesprochen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche die Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sie die miteinander, welche den Herrn fürchten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn der Heerscharen fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was es für ein Unterschied ist, zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Was bringt mir mein Glaube? Was bringt dir der Glaube an Gott, das Gottvertrauen? Es ist ja reingenommen worden von der Deborah mit dem Auszug aus dem Gebet vom Asaf. Wieso geht es den anderen so gut, die doch nicht nach Gott fragen? In dem letzten Gespräch zwischen Gott und seinem Volk geht es um die Freude an Gottes Gnade und Unterschied bei den Menschen. Vielleicht erinnern wir uns an den Einstieg vom Malachi-Buch. Ein Wort von Gott an die Verzagten. An die Verzagten. Und unter diesen Verzagten in der Versammlung vom Gottesvolk gibt es zwei verschiedene Personengruppen. Die eine ist genannt in den Versen 13 bis 15 und die andere 16, 17. Das sind die, die sagen, was bringt es uns? Und sie haben auch eine Antwort. Es ist für nichts. Es ist für Katz. Es ist für nichts. Und dann die anderen, die Gottesfürchtigen, die Gottes Namen hochheben und Gott heranlässt bei beiden. Es gibt in der Versammlung unter Menschen, beim Anblick von Menschen, den Vergleich und die Beobachtung, dass Menschen fragen, was nützt es uns, von Gott zu leben, wenn es einem Gottlosen besser geht. Die Frage an und für sich, glaube ich, ist nicht so problematisch, solange die Frage eine Frage bleibt und nicht eine Antwort. Aber das Problematische hier bei dieser ersten Personengruppe ist, dass sie nicht nur Fragen sind, sondern sie kommen zum Schluss. Zu einer Antwort, die sagen, was wir tun, bringt doch eigentlich nichts. Also die Menschen, die glauben etwa so, wie wir manchmal Kopfwehtabletten nehmen. Wir nehmen sie, es sollte sofort wirken und sonst ist alles für nichts. Es sollte sofort wirken. Was bringt es? Übrigens, Gott redet da nicht mit den anderen Völkern. Mit den Persern. Oder mit anderen. Er redet mit seinem Volk. Mit seinem Gottesvolk. Mitten im Gottesvolk sind Menschen, wo zwar das Gesetz noch mehr oder weniger einhalten, wo auch noch mehr oder weniger mal im Gottesdienst erscheinen, aber im Grunde genommen sind sie in ihren Gedanken, in ihren Herzen, in ihren Wünschen meistens lieber noch einmal anders. Wäre es nicht besser, wir könnten am Sonntagvormittag etwas anderes machen, wie da zu sitzen, denken sie vielleicht. Gefühl, vielleicht auch Anfechtung, wo man je nach Lebenssituation selber auch kennt. Was bringt es eigentlich? Warum mache ich das, was ich tue? Oder warum lasse ich das, was ich lasse? Ich finde das Gebet vom Asaf so herrlich ehrlich. Sein Ringen vor Gott, sein Durren buchstabieren. Und ich glaube, viele von uns wissen, wie das Leben ist, wenn man buchstabiert. Das Alphabet buchstabieren, das haben wir alle mal gelernt. Das Leben buchstabieren, das fällt uns meistens ein bisschen schwieriger. Und er buchstabiert das durch Satz für Satz und irgendwo kommt er zu dem Moment, wo er sagt, dennoch, trotzdem, trotz all dem durch buchstabieren, von A bis Z, dennoch bleibe ich stets bei dir. Und der König David hat einmal etwas geschrieben, Psalm 37, er hat gesagt, entrüst du dich nicht, ärgere du dich doch nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, die Böses tun. Das ist immer manchmal ein bisschen komisch. Oft kommt es uns doch vor, oder mir vielleicht, ich sage dem mit dem grössten Problem. Und dass das Leben von anderen Menschen, manchmal auch von denen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, so viel angenehmer ist und so viel fröhlicher vielleicht, weil sie alles dürfen, was sie wollen, weil sie alles haben und nichts sollen abgeben, weil sie selber können sagen, was sie wollen, das ist ja so der ursprünglich menschliche Lebensentwurf. Ich mache, was ich will. Ich bin mein Chef. Ich sage, was ich will. Aber wenn ich so denke, ich glaube, dann habe ich manchmal vergessen, was es heisst, ohne Gott zu leben. Ich vergesse, was es heisst, Gott verlassen, einsam zu sein, ständig bemüht sein, meinen eigenen Wert selber zu produzieren und aufrechtzuerhalten mit dem, was ich tue, mit dem, was ich besitze. Und mit wem, wo ich darstelle. Und manchmal vergessen wir die Maske, die viele Menschen tragen, damit man ihre Schuld, damit man ihren Zerbruch nicht erkennt. So Masken, die können durchaus hochglanzpolierter herkommen. Hochglanzpolierter denke ich an einen Bekannten von uns, der sehr, sehr erfolgreich ist und sich zum Ziel gesetzt hat, bis ich pensioniert bin, habe ich 10 Oldtimer als Wertanlage in meiner Halle. Und er hat mir mal ein paar schon gezeigt. 10 hat er noch nicht, aber er ist auf dem Weg dazu. Hochglanzpolierte Maske, die das überspielt, was zerbrochen ist. Und in gewissen Momenten dann zum Vorschein kommt. Vielleicht auch, wenn Hemmungen ein bisschen fallen. Wenn Hemmungen fallen, vielleicht auch mit einem gewissen Alkoholpegel. Und dann das einmal führen kommt, wo sonst so zudeckt ist. Dann vergessen wir manchmal, was es heisst, gottlos unterwegs zu sein. Da bei Malachi zeigt sich eine Herzenshaltung von Menschen, die noch irgendwie zu dem Gottesvolk gehören. Sie gehören äußerlich noch dazu, sie machen noch mit. Das ist ja etwas, wenn man mitmacht. Oder? Immerhin, sie kommen noch zum Gottesdienst, aber innerlich, in ihrem Herz, sie sind ganz weit weg. Sie sind mit ihren Füßen vielleicht im Tempel zu Jerusalem. Aber das Herz ist eben bei den Oldtimer oder sonst noch. Sie tun im Gottesdienst noch religiös, aber im Herz sehnen sie sich nach etwas anderem. Und ich habe mich gefragt, zu welcher Gruppe gehöre ich in meinem Herz, wenn ich mich Christ nenne, wenn ich in der Gemeinde Gottesdienst feiere. Woher zieht es mein Herz? Zu Christus oder zu etwas anderem? Vers 14 sagen sie, es ist vergeblich, es ist für nichts, nach Gott zu fragen. Ursprünglich ist Gott zu dienen. Seit Anfang der Bibel ist Gott dienen ein Privileg für die Israeliten. Sie haben gewusst, das ist unser VIP-Päckchen von Gott. Das ist ein Privileg. Wir dürfen Gott dienen. Und es ist ihnen zur Last geworden. Was soll das? Wieso müssen wir überhaupt? So wird der Name Christ sein. Christ. Für viele von unseren Geschwistern ein Privileg war und ist bis heute, wo sie ihr Leben geben. Und manchmal vielleicht uns fast zur Last wird. Überdrüssig. Und es uns überdrüssig gemacht werden. Ja, ihr Christen. Aber dabei ist es ein Privileg. Es scheint vergeblich zu sein, Glauben, Gott vertrauen, mehr Last und Ballast sein, wie das, was es wirklich bringt. Wahrer Glaube, Liebe zu Gott fragt immer wieder, wie kann ich denn den, wo mir sagt, ich habe euch lieb? So fängt Gott an mit dem Malachi, ich habe euch lieb, zu antworten. Wie kann ich ihm danken, wie kann ich ihn ehren? Es fragt nicht zuerst, ob Gottesdienst mir dient, ob Lobpreis mir gefällt, ob eine Predigt für mich ist. Noch sonst irgendetwas, wo der Glaube an mir tut und sagt, was bringt es mir denn? Übrigens, ich glaube schon, dass Glaube nicht nur geben soll sein, sondern es empfangen und sich investieren darf, spielen miteinander. Aber es führt uns vor Augen, Glaube, was Gott tut und wenn ich ihn dafür ehren kann. Wie ich kann antworten. Und es soll nicht einfach Last sein. Der Matt Redman, der hat unter anderem das Lied geschrieben, das wir eingangs gehört haben, 10.000 Gründe. Gut, der hat es Englisch geschrieben, aber wir singen es gleich häufig Deutsch. Der hat etwas gesagt, wo mir dürft passt, der Herr. Er hat gesagt, ich wünschte mir, dass Lobpreislieder wieder mehr Gottes Heiligkeit widerspiegeln würden. Lieder, die nicht dazu da sind, um uns zu beruhigen oder zu trösten, sondern die einfach da sind, Gott als den gerechten, strahlenden, heiligen König zu preisen, den er ist. Wir müssen darauf achten, dass wir Gott für seine Heiligkeit preisen und nicht nur für seine Hilfsbereitschaft für uns. Nachher zu lesen im Live-Net die letzten Tage. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass bei Ihnen, hier bei Malachi, die zwei Gruppen gegeben hat und dass es auch manchmal bei uns in der Gemeinde die zwei Gruppen gibt, die zwar noch das Gleiche tun, sie gehen alle zum Gottesdienst, sie sind alle irgendwie noch dabei und machen mit. Sie rufen alle noch Gottes Namen an. Aber im Herz, im Glauben, sind die einen ganz nach bei dem, wo Gott sagt, und die anderen haben sich irgendwie verabschiedet. Wo stehe ich, habe ich mich gefragt. Wo stehe ich? Bei welcher Gruppe bin ich? Es ist ein entscheidender Unterschied sogar. Ein Unterschied, wo scheidet, wenn wir weiter noch werden sehen. Zweiter Gedanke, was bringt es? Und der Blick auf das, was bei Gott zählt. Es gibt eine zweite Gruppe unter den Verzagten, die sind auch verzagt. Denen geht es nicht einfach nur gut. Bei denen ist auch noch nicht alles perfekt. Die sind auch noch unter Fremdherrscher. Müssen vielleicht eine Maske nachhaben. Aber das ist eine zweite Gruppe. Da besprachen die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Es gibt Menschen auch zur Zeit von Malachi, es ist eine kleinere Gruppe, es ist eine Reste, wo ihrem Herz, ihrem Glauben nach bei Gott sind. Sie redet miteinander über Gott, das zeichnet sie schon aus. Ich finde es schön, wie es in der Luther-Übersetzung, ich glaube, es ist 2017, probiert wird, anzudeuten. Dort steht, die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander, Doppelpunkt, indem, dass sie miteinander über Gott redet, von Gott redet, von ihrem Herr redet. Sie tröstet einander, indem, dass sie von Gott redet. Was wir glauben, was wir Gott zutrauen, was wir im Glauben tun, aus Glauben raus, miteinander von Gott her bezeugt und redet, ist nicht umsonst. Es wird von Gott gesehen. Und das ist für mich eine grosse Ermutigung. Es ist für mich eine grosse Ermutigung, dass es nicht umsonst ist. Die Gruppe bei Malachi lebt im Bewusstsein, wir leben vor Gottes Angesicht. Gott ist mit uns. Es ist nichts verloren. Es mag Momente geben in unserem Leben, vielleicht auch im Gemeindeleben, wo man denkt, ah, es ist einfach alles für nichts. Ich weiss nicht, wer so Gedanken schon hat. Ich kenne sie. In der Geschichte der Christenheit, wo man denkt, was soll es eigentlich? Ist nicht alles umsonst? In einem Kommentar zu dieser Bibelstelle wird es schön ausgedrückt und ich möchte euch das nochmal lesen, weil ich es nicht besser könnte sagen. Jedes Mal, wenn eine Person sich weigert, Ehebruch in Gedanken oder Taten zu begehen, wenn sich jemand weigert, beim unmoralischen Gerede in der Pause mitzumachen, wenn du dich abwendest vom Klatsch der Nachbarn oder die Last der Ungerechtigkeit um Jesu Willen erträgst, ohne auszurasten, sieht es Gott. Jedes Mal, wenn du dein Zuhause öffnest für Gäste, die Christus in deinem Haus erfahren sollen, sieht Gott das. Und es findet Gottesdienst statt. Oder wenn du das Evangelium mit einem verlorenen Menschen teilst oder einen Bruder, eine Schwester im Glauben, im Gebet trägst, mit deinem Bibelwort ermutigst, sieht Gott das. Und findet Gottesdienst statt, auch wenn es nicht Sonntagmorgens um 9:30 ist. Ich wünschte mir noch mehr, dem Bewusstsein zu leben. Und ich glaube, dann würde sich so manches noch ein bisschen mehr verändern bei uns. Also nicht aus der Angst zu leben, pass auf, Gott sieht es, nicht in die Richtung, sondern vielmehr aus der Freude, aus der Liebe, ich diene Gott und es ist nicht umsonst, Gott sieht es. Ich diene Gott und ich bin vor ihm mit all dem, was ich bin und mit dem, was ich tue. Wie schnell bin ich manchmal beim Urteilen, ja, das ist alles für nichts, was du machst. die ich mache, die wir machen. Gottes Wort sagt hier etwas anderes. Es ist ein Gedenkbuch geschrieben worden. Von dem, wo sie einander gesagt haben von Gott. Geredet haben, bezeugt haben, wer Gott ist. Wenn es gestern im Teenie-Club gehabt, wenn wir ins Zweifeln kommen, eine Notfallmaßnahme, so ein Notfalltipp war, anfangen aufschreiben, wie Gott uns gut tut und uns schon geholfen hat. Dass wir es nicht vergessen. Vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Gott sieht dein Leben. Gott sieht deine Liebe, wenn du Möbel vor ihm abstaubst. Wenn du eitrige Bühle behandelst, dreckige Betten und Kleider reinigst, den Schmutz von dieser Welt vor Gott im Gebet ausbreitest und Menschen und Situationen flehst im Gebet, Gott sieht es. Und Gott sieht es, wenn du vor ihm bist und nicht mehr kannst, wie auf dem Krankenbett vor ihm liegen, weil nicht mehr geht. Gott sieht es, dass du vor ihm bist und ihn suchst. Er sieht es. Er achtet darauf. Es ist ihm nicht verborgen, was du aus Liebe, aus Glauben zu ihm passiert. Jesus hat Maria gesagt, du hast das gute Teil rausgelesen. Er hat nicht gesagt, das andere ist schlecht. Aber bei Jesus an den Füßen hückeln, sehe ich das gute Teil. Liebe Geschwister, auch die, die nicht mehr können, wie bei Jesus ruhen, die haben das gute Teil. Gott sieht es. Gott achtet darauf. Gott schaut nicht darüber hinweg und vergisst es nicht. Es ist eine Ermutigung für uns als Nachfolger von Jesus, auch wenn alle die Taten, die wir tun, Möbel abstauben für Gott oder eben Betten wechseln und was ich alles aufzählt habe, das leistet keinen Beitrag zu unserer Rettung. Aber Gott schaut darauf, er achtet darauf. Es ist wertvoll. Und dann heisst Vers 7, die 17, sie werden als mein Eigentum behandeln, die, die so mit mir umgehen oder die, die mich weiter ehren. Gott wird die Gläubigen behandeln wie sein Eigentum. Und wer Jesus in sein Leben genommen hat, wer wiedergeboren ist, ist nicht nur wie sein Eigentum. Er ist es geworden. So lesen wir es im Epheserbrief. Wir sind Gottes Eigentum geworden in Jesus Christus zum Lob von seiner Herrlichkeit. Wir sind es geworden. Was bringt es, dass du durch Glauben an Jesus Christus das Eigentum geworden bist von Gott? Und ob du das bist oder nicht, entscheidet letztlich über eine ganze Ewigkeit mit Gott oder ohne Gott. Es ist doch ein komischer Satz. Wer sein Eigentum ist, der wird verschont, wie ein Mann seinen Sohn verschont. Das haben vielleicht die Leute von Malachi besser verstanden wie ich. Verschonen heisst Mitleid haben. Wer aufgeschrieben ist, wird verschont vor einem Zorngericht von Gott. Gott hat Mitleid. Er entrinnt der Verdammnis, weil er aus Glauben an Jesus Christus das Eigentum von Gott geworden ist. Verschonen, das kommt auch vor. Erinnert ihr euch an die Tochter vom Pharao, die den kleinen Mose in dem Schilfkörbchen gesehen hat? Dort kommt das Wort vor, sie hat ihn verschont und hat ihn rausgerettet. Das Verschonen kommt vor beim Passa. Mögt ihr euch erinnern, da an die Türpfosten, wo man mal ein bisschen rot gemacht hat. Mit dem Blut vom Passalam. Verschont. Der Todesengel ist dran vorbei. Und am Ende von unserem Leben und von der Weltgeschichte kommt ganz klar zum Vorschein, wer Gottes Eigentum geworden ist und wer nicht. Darüber urteilen liegt nicht an uns. Das ist mir ganz wichtig. Darüber urteilen liegt nicht an uns. wer ist und wer nicht ist. Aber es wird offenbar werden. Und wer es nicht geworden ist, wird letztlich keinen Bestand haben. Das zeigen die weiteren Verse. Wird keinen Bestand haben, so wie Stroh im Feuer. Wie Stroh im Feuer. Gott verheißt, aber denen, die auf Gott vertrauen, ihr, wenn ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne von der Gerechtigkeit oder von der Heilung aufgehen mit ihren Flügeln. Ich habe verschiedene Arten schon über den Bibelvers ein bisschen mit euch nachgedacht, die Gebetszeiten und so weiter. Eine Ankündigung vom Malachi auf das Kommen von Jesus, wenn Jesus wird wiederkommen. Beim ersten Mal und vor allem beim zweiten Mal. Wenn er sein Reich vollendet. Da ist die Rede von Flügeln. Das Wort hat mich berührt. Wir können es auch mit Saum übersetzen. Saum, wie ein Kleidersaum, ein Vorhangsaum. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo eine Frau den Saum von Jesu Kleid berührt hat. Die blutflüssige Frau. Dort steht im Deutsch Saum. Und warum das der Luther selbst gewählt hat, müssen wir offen lassen. Ursprünglich ist das da gemeint, da, die Zipfeli, die Quasten. Da. Sie gemeint. Die haben die Juden an ihren Kleidern gehabt. Die Quasten, der äußerste Teil von dem Kleid, wo die Frau berührt hat. Ja, es ist auch ein Saum, aber halt ein bisschen besonderer. 617 Quasten hat so ein Tuch, ein Gebetstuch. Das Kleid von Jesus, 617 für alle Gebote im Alten Testament. Und die Frau wird heil und geheilt bei Jesus. Ich glaube nicht wegen diesen Zipfeln da. Sondern weil Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat, alle Gebote gehalten hat, gerecht wie sonst niemand. Darum ist von ihm heilig und heil ausgegangen. Jesus sagt dieser Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Nicht das Zipfeli, nicht der Saum oder die Quasten. Sondern die Frau hat im Glauben erkannt, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Jesus füllt alles aus im Gesetz. Er ist der Messias. Und so bekommt sie Anteil. In Malachi heisst, die Gerechten werden unter dem Saum oder unter den Flügeln von Gott Gerechtigkeit, Heiligkeit erfahren. Die Frau bei Jesus hat Vorgeschmack bekommen für das, was für Menschen, die an Jesus glauben, alle werden erfahren, vollendet. Und dann gibt es Freude. Das ist ein Wort, wo ich immer ein bisschen an Jörg Vorkennel muss denken, weil er das etwa gesagt hat. Dann werden wir uns freuen wie die Maschkälber auf der Weide. Wir sind gerade in der richtigen Jahreszeit, also heute und morgen vielleicht noch nicht, aber wenn dann die Schafe oder Kälbli rauskommen, so nach einer ganz langen Winterzeit raus auf die Felder, also die Spinnen manchmal ein bisschen lauter Freude. Ich will nicht spinnen, aber so freuen werden wir uns. Spätestens, wenn Jesus sein Reich vollendet hat. Das Buch von Malachi schließt also mit der Antwort auf die Frage, was bringt es denn? Was haben wir davon? Wenn wir manchmal das Gefühl haben, den anderen geht es so viel besser. Und der Malachi schließt mit der Antwort und lenkt unseren Blick auf das Ende von unserem Leben und unsere Ewigkeit unter Gottes Gnade oder in der Trennung von Gott. Es lädt uns ein, bei ihm zu bleiben, bei seinen Flügeln oder bei seinem Saum. Es schließt aber auch mit einer Warnung, das Malachi-Buch. Dass da einer wird kommen, der unser Geschick wird wenden. Aber wenn wir die Gnade ausschlönen, dass eben das Gericht unweigerlich wird da sein. Kehrseite von der Gnade, die wir nicht annehmen, ist das Gericht, wo gilt. Und so schließt das Malachi-Buch. Und die Juden haben das nicht so besonders gern, dass das Alte Testament mit einer Warnung oder dem Hinweis auf Gottes Gericht aufhört. Das ist bis heute so. Es ist ihnen ein bisschen ein Ärgernis. Und wenn Juden das Buch Malachi lesen, so hören sie nicht beim letzten Vers auf, wo das Gericht ankündigt, wenn er nicht hört. Sondern sie gehen ein paar Verse zurück, Vers 22, und lesen den Sepp nochmal. Dass man soll als Gesetz von Mose denken und kochen. Und schliessen dann so das Malachi-Buch ab. Aber ich glaube, wir wissen es vom Neuen Testament. Das Gesetz bringt keine Erlösung. Und das, was wir erfüllen können, schon gar nicht. Wir können es nämlich nicht. Aber Jesus hat die Erlösung gebracht. Darum schließt der Malachi im Alten Bund mit. Passet auf, wenn Gott kommt. So schließt der Malachi ab. Passet auf, wenn Gott kommt. Wie schließt das Neue Testament? Mit der Erfahrung von Gnade und Erlösung und der Freude, ja, komm, Herr Jesus. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bund. Aus der Erfahrung vom Gesetz, wir können nicht bestehen, und der Zuspruch von der Gnade von Jesus, wo sich freut, dass er kommt. Lasst mich beten. Wir haben gefragt nach dem Gewinn. Nach dem Gewinn, wenn wir uns ausstrecken, nach dir zu leben. Und wir haben eine Antwort bekommen von dir, Vater im Himmel, durch den Malachi. Wir haben hergelost über die wichtigen Gespräche von dir mit deinem Volk und haben da oder dort auch vernommen, was es könnte für uns bedeuten. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Jesus, und dass du all unseren Mangel ausgefüllt hast und uns die Gerechtigkeit von Gott erwirkt hast. Wir müssen verzweifeln, wenn es an uns hängt. Und genau das zeigt ja der Malachi. Es gibt keine menschliche Lösung, es gibt keinen menschlichen Weg zur Erlösung. Du hast müssen kommen und du bist gekommen, Jesus. Und ich bin so dankbar. Und danke dir auch für die Zusage, dass du heranschaust und dass wir unsere Erlösung nicht müssen verdienen müssen, das hast du gegeben, aber dass das, was wir tun, aus Liebe zu dir, dass du es siehst. Es gibt ja so Momente, wo kein Mensch etwas sieht von dem, was wir tun, für dir oder für dich. Aus niemand merkt, und manchmal ärgert es uns auch, dass es niemand merkt. Aber du merkst es. Du siehst es. Und ich danke dir für die Ermutigung. Ich bitte dich, dass das mitgehen darf. Wirklich das Bewusstsein. Auch heute Nachmittag und morgen, dort, wo wir irgendwo in einem Kämmerchen etwas tun, für dich oder vor dir. Oder auf einer Bühne stehen, vor dir oder für dich. Danke dir, dass du es siehst. Und sogar dort, wo wir nicht mehr können. Wie vielleicht vor Schmerz zeichnet oder vor Schwachheit aufs Bett, ja, geworfen, sage ich fast. So wenn wir sie vor dich und du siehst es. Ich danke dir für die Gewissheit, dass nichts verloren geht und dass du darauf achtest. Wir wollen einstimmen, immer mehr in den Lobpreis, wo dich ehrt, für deine Herrlichkeit, für deine Heiligkeit, für den, wo du bist. Ich danke dir. Amen.